Bist du eigentlich ESC-Fan, wollte ich fragen.
Ja, tatsächlich bin ich.
Ja, dann hast du sicher auch die News mitbekommen, dass es da ja leichte Regeländerungen gibt jetzt. Und die große Überschrift ist, Deutschland muss jetzt auch im Halbfinale ran, aber sie müssen da nur auftreten. Also sie treten nicht wirklich im Wettbewerb gegen die anderen an, sondern sie müssen nur da auftreten.
Ja, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Vielleicht lernen die anderen Länder uns dann auch mal ein bisschen früher kennen.
Aber glaubst du auch in diesem Jahr hilft es uns groß? Also wie, was,
nee.
Was ist deine? Nee. Das kam sehr
ich glaube es nicht. Ja, sorry. Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Ich habe nicht so viel Hoffnung in den Song.
Nee, es ist nicht bei dir in deiner Playlist schon drin. Always on a run, run, run.
Ich habe ihn tatsächlich schon vergessen.
Ich habe gerade versucht, dich zu erinnern, aber ich bin auch nicht der Riesenfan. Hat man gehört, glaube ich, in den letzten Wochen schon.
Ja, hat man auf jeden Fall gehört.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Ja, aber damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle, Folge 3, nee, 238. Nee, bei 300 sind wir noch lange nicht, aber bald bei 250. Und jetzt nochmal kurz vor der 250 dachte ich mir, ja, muss ich was Neues wagen, denn es ist ein äußerster Notfall entstanden. Niemand hat Sachen geschaut, deswegen muss ich kreativ werden, aber so kreativ musste ich gar nicht werden, weil natürlich Shani schon lange einen Platz in diesem Podcast hat, natürlich erstens als Hörerin und zweitens natürlich als Promi-Patin von Cora Schumacher. Hier ist Shani.
Hi, danke, dass du mich eingeladen hast, diesmal live.
Live und man muss sich wirklich entschuldigen bei dir, weil du hattest ja einen ultra kurzen Auftritt nur leider bei uns, verursacht von Cora Schumacher,
ja.
Die du jetzt aber wieder treffen wirst. Ne? Das habe ich mir auch gedacht, als wir dann The 50 dann als Thema irgendwie festgelegt hatten. Das große Wiedersehen heute zwischen Shani und Cora Schumacher.
Ja, werden wir gleich mal sehen, ob ich ihr das irgendwie noch nachtrage.
Ja, aber wie ich es bei jedem neuen Menschen hier mache, den man hört, wir müssen einmal ganz kurz sagen, okay, so die Basics, Lieblingsshow, Lieblings-Reality-Star, Lieblingskindersendung oder irgendwie, damit wir ein Gefühl bekommen. Wer ist denn Shani? Wer bist du denn?
Ja, ja, tatsächlich, ich liebe alles, was mit Strategie zu tun hat und Taktik. Deswegen, ich bin ein riesengroßer Survivor-Fan und zwar alle Länder, vor allen Dingen australische Version, aber auch amerikanische Version. Und so bin ich tatsächlich damals auch auf euren Podcast gestoßen. Ich habe nämlich nach Survivor-Content gesucht und bin auf diese legendäre Folge mit dem Beef, mit der Kandidaten aus dem deutschen Survivor gestoßen.
Ja.
Und habe mir gedacht, wow, der Podcast, der bietet eigentlich alles, was ich auch gerne mag. Und bin einfach dran geblieben. Und ich glaube, ich habe seither auch keine Folge verpasst.
Das ist erstmal sehr schön. Also damit habe ich kannte die Story nicht, deswegen, das ist die beste Origin-Story, die ich je gehört habe. Also Survivor, ich kann mich dunkel erinnern, ja, Vox und so. Und das war auf jeden Fall in den ersten 100 Folgen, war wirklich 2020 oder 2019 schon, dass das gelaufen ist.
Ja.
Und damals, wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass sich viele noch daran erinnern, die eine Kandidatin, die wirklich es gehasst hat, was wir über sie gesagt haben hier im Podcast.
Ja.
Ich meine Sissi.
Sissi, genau.
Ja, ja, ich glaube, das war eine Folge mit Selma und wir waren kurz davor, hier wirklich gecancelt zu werden von Survivor.
Ja, genau, so bin ich auf euch gestoßen. Ja, Lieblings-Reality-Star, shame on me, ich liebe Sam Dillon.
Das ist ja, du haust ja einen nach dem anderen raus.
Sam Dillon ist für mich deine Julia Siegel und
okay.
Ja, deswegen mein Highlight Forsthaus Rampensau bisher dieses Jahr. Also ich liebe ihn einfach, ich weiß nicht warum. Ich finde ihn mega unterhaltsam.
Ja, okay. Ich verstehe es ja in Grundzügen, vor allem eben seit Forsthaus Rampensau. Ich meine, das war schon eher ein guter Auftritt, glaube ich. Und ne, als der Cast bekannt gegeben wurde, haben wir eher so gesagt, nee, oh Gott, schon wieder, so nach dem Motto, weil er ja wirklich oftmals auch dieselbe Show abzieht, aber diese Sache mit Matthias, und Matthias mögen wir ja grundsätzlich eher lieber, das hat ihn für mich dann wieder interessanter gemacht, das Ganze.
Ja
finde ich auch. Und er durfte jetzt auch in diesem internationalen Reality-Star Format da antreten, ich glaube, so ein spanisches Format oder sowas war das.
Ja, Canaria oder sowas, ja.
Ja. Ja, das beweist ja, dass er vielleicht exemplarisch steht für die deutsche Reality-Branche. Okay, interessant. Und bist du eher Super-RTL-Kind oder eher Kika-Kind? Das ist natürlich die große Einsortierung im Fernsehbereich.
Ich glaube eher Super RTL. Ich muss mich outen. Ich glaube, ich bin dein ältester Gast.
Was?
Ja, ich bin
Bist du älter als
32.
ich?
32.
Das gibt's
Und
nicht.
ja, das gibt's nicht, oder? Und
Warte mal, ich überlege gerade, ob du wirklich der älteste Gast bist, ob es nicht jemand gab, der älter ist. Also Kira ist, die ist um den Dreh, die, ja. Ich meine, wir hatten Ingo Lenzen hier. Man
ja.
kann sagen, wir hatten Ingo Lenzen als Stargast. Wir hatten Thomas Hackenberg von Quiz Taxi. Deswegen, also du bist definitiv nicht der älteste Gast.
Ja.
Das kann man nicht sagen.
Ja, aber deswegen Super RTL Kind und tatsächlich die Gummibärenbande und Chip und
Okay.
Chap.
Nee, aber das ist ja, ich bin ja auch Super RTL-Kind, von daher ist das überhaupt nicht verwerflich. Du bist dann wahrscheinlich nicht so ganz eben mit dieser Togo, also dieses Togo-Zeitalter ist wahrscheinlich so ein bisschen zu. Das sind die zwei,
Genau.
drei Jahre, ne?
Ja. Ich hoffe, du kommst nicht auf die Idee, ein Spiel zu spielen, weil da wusste ich nie was. Da habe ich gemerkt, ich bin einfach viel älter als ihr. Diese Kindersendung kenne ich nicht.
Okay. Nee, keine Angst. Heute nicht, aber das kann ich natürlich in Zukunft noch erwischen. Naja, aber jetzt kennen wir ein bisschen Shani, das ist schon mal sehr gut. Zu Beginn, bevor wir gleich über The 50 und über News und alles Mögliche sprechen, wollten wir über die Sendung sprechen, die in dieser Woche geendet hat, und zwar die Bachelors. Ist ja, also wir machen immer noch unser großes Special, bestimmt nächste Woche, auf jeden Fall. Patricia steht in den Startlöchern. Nein, aber jetzt kommen wir zum Ende bei den Bachelors und also ich weiß, also Janske, Jule, Riesenfans, die sind ja wirklich krass investiert in diese Staffel. Und ich war ja eigentlich auch jetzt gar nicht so negativ dem gegenüber eingestellt, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, wirklich Woche für Woche dran zu bleiben. Da habe ich immer gesagt, okay, wenn wir das Special machen, dann hole ich auf, dann hole ich auf. Dann haben wir das Special jetzt irgendwie so organisatorisch nicht so ganz zusammenbekommen. Und jetzt war ich dann immer so hinten dran, habe mir jetzt aber trotzdem in dieser Woche das Finale angeschaut, was halt kurios war, weil ich halt den Mittelteil einfach größtenteils nicht mitbekommen habe. Habe jetzt auch die ganzen Namen von den Ladies nicht drauf, habe sie mir auch nicht aufgeschrieben, aber es war trotzdem spannend für mich, das anzuschauen. Jetzt irgendwie mit Anni neben mir, die mir so ein paar Sachen dann noch erklärt hat. Wie stehst du zu den Bachelors dieses Jahr? Bist du eher auch eine, die sagt, das ist die beste Staffel eigentlich seit Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Die beste Staffel seit Nico Griesert, würde ich sagen. Ich hatte das Format tatsächlich schon so ein bisschen abgeschrieben. Und ich glaube, wenn es nicht zwei Bachelors gewesen wären, hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht geguckt.
Okay.
Also Relaunch für mich geglückt und bin gespannt, wie sie das jetzt in Zukunft machen werden.
Also angenommen, es wäre nur Bachelor Dennis gewesen. Hättest du
Ja.
nicht geguckt?
Nee, hätte ich nicht geguckt. Ich hätte auch nicht nur Bachelor Sebastian geguckt. Ich fand,
Okay.
die beiden hatten irgendwie den perfekten Mix. Einer mehr cringe, einer ein bisschen mehr zurückhaltend. So dass man das irgendwie ganz gut ertragen konnte mit beiden, fand ich. Und ich fand auch die Kandidatin tatsächlich dieses Jahr auch spannender und interessanter als in den letzten Jahren.
Hast du die Finalistinnen namenstechnisch drauf? Wer ist gegeneinander angetreten?
Ja, also beim Dennis hatten wir die Katja und Rebecca.
Ja.
Rebecca war die, die irgendwie auch ihren Vater mitgebracht hat, der eigentlich Dennis in älter war.
Stimmt, ja.
Und dann hatten wir noch Larissa und Eva bei Sebastian.
Genau, und dann war das Finale dafür, dass es eine neue Staffel war, relativ klassisch aufgebaut, ne? Also jeder hat dann eben jeweils zwei Dream Dates bekommen mit den jeweiligen Frauen. Und dann gab es im selben Haus, also es war jetzt nicht so, dass sie dann auch örtlich getrennt waren, wo die Finalentscheidung stattfindet, mit so ganz vielen Kerzen und so weiter, wurde das dann inszeniert. Und dann gab es zuerst Dennis, der quasi seine Entscheidung bekannt gegeben hat, weil die mit, kommen wir gleich dazu, etwas weniger Spannung, glaube ich, verbunden war generell. So für wen er sich entscheidet und auch welche Reaktion er darauf bekommt. Und dann kam Sebastian am Ende mit der spannenderen Entscheidung, weil da so ein bisschen angeteased wurde, dass eine der beiden Kandidatinnen nicht so ganz sicher ist oder dass bei der generell nicht, man sich nicht so sicher sein kann, wie sie jetzt darauf reagieren wird. Also wird sie überhaupt die Rose annehmen? Weil sie hat ja eigentlich seit Wochen so ein bisschen, ja, sich so zu Entscheidungen so schwer getan, immer damit so richtig Gefühle aufzubauen zu ihm.
Also ich war auch richtig gespannt, ob sie die Rose annehmen wird. Ich glaube, das wäre auch tatsächlich das allererste Mal in Bachelor-Historie gewesen, dass die letzte Person die Rose tatsächlich dann auch nicht annimmt.
Das kann ja eigentlich gar nicht passieren per Format. Also du kannst ja nicht, Also wenn du eine Rose annimmst im Halbfinale, dann heißt es ja, dass du grundsätzlich Interesse an dem Menschen hast. Und wenn du dann sie auf einmal ablehnst, dann wäre es ja auch super weird. Aber es war doch so, es gab dieses eine Date, glaube ich, ne, wo sie dann irgendwie so meinte, es geht mir jetzt irgendwie, du machst mir zu viel Druck, das geht mir irgendwie zu schnell, was Sebastian jetzt da irgendwie macht. Und seitdem war es bei ihr irgendwie so unklar, ob sie da jetzt diese Gefühle noch aufbauen kann. Also seitdem war er in so einer Eroberungshaltung, schaffe ich es doch noch, sie jetzt irgendwie rumzukriegen, oder?
Ja, er hat es ja selbst in der letzten Folge auch gesagt, er fühlt sich so ein bisschen wie, als wäre er der Kandidat und als wäre sie die Bachelorette. Und so das Gefühl hatte ich bei ihr eigentlich schon von Anfang an.
Ja, sie waren jetzt nicht sonderlich beliebt, weil Anni neben mir war auch immer so, die hat schon gesagt, also ich gönne ihr jetzt nicht unbedingt diese letzte Rose, aber wie war es bei dir? Also hast du mitgefiebert, dass sie die bekommt oder das, oder weil ich war der reine Trash-Fan daneben und habe gesagt, bitte gib ihr die Rose und bitte lehne dann ab. Also ich wollte das halt sehen.
Ich wollte es tatsächlich auch sehen, obwohl ich tatsächlich ein bisschen den Sebastian ins Herz geschlossen habe. Aber ja, die Unterhaltung ist da für mich an erster Stelle und ich hätte es mega cool gefunden, hätte sie einfach gesagt nein, auch wenn ich sie nicht leiden kann. Ich meine, sie hat die Rose angenommen mit, habe ich erwartet. Was anderes habe ich auch von ihr nicht erwartet, dass sie sowas sagt. Ist halt schon mega unsympathisch.
Ja, es war vom ganzen Verhalten irgendwie so komisch. Es war alles so, sie hat so immer so künstlich über alles so gelacht. Und es war irgendwie, man hat auch schon gemerkt, sie haben nicht so wirklich im Schnitt gewusst, was sie jetzt damit anfangen sollen, weil es gar nicht in diese Stimmung, weil sie immer dieses mega schwere und so sehr romantische und das passt ja eigentlich gar nicht rein, weil sie das alles so übergangen hat mit ihrer so Art, die so gar nicht so richtig reingepasst hat da, ne?
Ja, die wurde von ihrer Mutter ja so ein bisschen erklärt, als wäre das nur Überforderung und das könnte sie ihre Gefühle nicht ausdrücken. Und ich glaube, das hat ihm auch so ein bisschen die Sicherheit gegeben, dass er das macht. Aber hat sich nicht gelohnt für ihn.
Um Dennis auch noch kurz zu vollenden, also er hat auch die Frau Katja, ne?
Ja.
Ausgewählt. Die auf jeden Fall die klare Favoritin gegenüber Rebecca war.
Definitiv.
Da wussten eigentlich alle Bescheid, deswegen wurde das relativ schnell abgefrühstückt. Und dann gab es ja, nachdem dann beide ihre letzte Rose vergeben haben und beide Frauen auch diese Rose angenommen haben, gab es dann das große Wiedersehen. Und natürlich die große Frage, sind die jetzt noch zusammen oder nicht? Und es gab erstmal die klassischen Rückblicke, aber für mein Gefühl war das alles wesentlich kürzer als in den letzten Jahren, oder?
Ja, ich war generell irritiert, als ich gesehen habe, okay, es kommt gleich die letzte Rose und wir haben irgendwie noch 25 Minuten auf der Uhr. Ja. War ich sehr irritiert, oh, was kommt da noch? Weil mit dem Wiedersehen hatte ich eigentlich erst nächste Woche gerechnet und dann auch eine Stunde.
Die Zeitangabe bei RTL Plus war das Spannendste an der ganzen Folge. Ja. Weil ich dachte so, what the fuck, die werden ja niemals das Wiedersehen in 20 Minuten abfrühstücken können.
Ja.
Was machen die in 20 Minuten noch? Also sie lehnt ab, er geht zur Zweitplatzierten zurück oder was passiert jetzt noch? Also das war, also was sich da in Gedanken abgespielt hat, war wesentlich spannender als letztendlich das, was passiert ist, glaube ich.
Ja, so ging es mir auch. Also ich hatte auch auf irgendwie so einen Plot-Twist gehofft, anstatt dem Wiedersehen. Und als dann die Kamera auf Frauke ging, dachte ich so, oh nee.
Ja, also Spoiler, Sebastian ist nicht mehr mit der sehr unsicheren, wie ist der Name?
Larissa
zusammen, ist nicht mal mit ihr zusammen, weil es hat dann doch nicht gereicht. Also sie sind befreundet.
Überraschung.
Ja, sie sind jetzt sehr gut befreundet, sagen sie, ne? So, und es ist kein Stress entstanden, aber die ganz großen Gefühle waren es dann nicht.
Er hat ein bisschen verletzt gewirkt.
Das stimmt. Aber ich glaube, er ist ja wirklich, also ich habe es mir angeschaut, übrigens ein toller Podcast und tolle Ressource für alle Leute. Generell Trashologinnen ist ja dieser neue Podcast. Ne? Die machen immer ganz interessante Statistiken, so auch wer am meisten Follower-Zuwachs und so hat. Und er ist ja der mit dem meisten Follower-Zuwachs, wesentlich mehr als Dennis. Ne? Also er hat ja, da sieht man schon, dass er unglaublich populär geworden ist dadurch. Und ich glaube, dass dem, also das ist doch das Beste, was dem passieren konnte. Ich glaube sogar, meine These wäre, wenn Larissa das nicht angenommen hätte, die Rose, dass er der beliebteste Mann im deutschen Fernsehen gewesen wäre, der jetzt über Monate hinweg der Stehengelassene, der Verlassene, und der hätte so einen Stempel bekommen, der ihn aber so sympathisch gemacht hätte. Und jetzt ist er so ein bisschen der treu-doofe, was auch nicht dumm ist. Aber trotzdem ragt er jetzt nicht ganz so raus, wie er hätte rausragen können. So.
Ja, das stimmt. Er hätte legendär werden können.
Ja, und Dennis, ne, also die sind halt jetzt zusammen.
Ja, danach interessiert es mich dann ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Ja, ich gehe fast davon aus, dass Dennis jemand ist, der auf jeden Fall in weitere Formate will, auch gerne mit ihr. Also ich kenne sie jetzt nicht so gut, aber ich schätze sie jetzt auf den ersten Blick auch so ein, als wäre die da jetzt nicht abgeneigt, so Sommerhaus oder sowas. Könnte ich mir bei beiden irgendwie gut vorstellen, dass da sowas vielleicht noch kommen könnte. Und das Ding Umzug war ja so ein Thema noch jetzt im Wiedersehen irgendwie bei denen. Also, ja. Weil Dennis ja partout nicht aus dem Allgäu wegziehen will und sie wohnt ja in Köln, glaube ich auch, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
Ich glaube, ja.
Ja, jetzt war das so ein bisschen das größte Diskussionsthema. Könntet ihr euch das vorstellen? Und jetzt pendeln sie da zwei wochenweise immer so hin und her. Ja, kann ja auch funktionieren, ne?
Ich glaube es nicht.
Du glaubst es nicht?
Nee. Der hat in einer Folge auch schon... Da war ein Schamane, das hätte dir auf jeden Fall gefallen.
Ja, glaube ich
auch.
Da war
ein Schamane und hat so ein bisschen Ratschläge gegeben. Und da hat er schon gefragt, kannst du mir helfen, dass ich mich auch nur auf eine Frau konzentrieren kann in Zukunft? Und ja, ich sehe den Dennis da eher in anderen Formaten. Und leider nicht zusammen mit Katja.
In den sogenannten Bumsformaten wahrscheinlich.
Genau.
Mal schauen. Ja, also okay, das waren die Bachelors. Gute Staffel, würde ich jetzt auch, weil ich nur ein Drittel oder so gesehen habe, trotzdem sagen. Aber ja, das Finale hätte legendär werden können, war es dann leider nicht. Aber ich glaube, Sebastian kann am Ende trotzdem noch mitleben.
Ja.
Denke ich. Spannend war, dass aber am Ende Frauke noch etwas angekündigt hat. Und zwar, dass es jetzt bald, wie schon in den USA auch, den Golden Bachelor geben wird. Und damit ist ja gemeint, ein erfahrener Mann, ein reifer Mann, wie man bei Mom sagen würde, ein Senior, der jetzt seine Frau des Lebens suchen will. Und zwar wurde da gesagt, dass sich ab jetzt Menschen über 60 eben dafür bewerben können. Und ja, in USA war das so ein großer Erfolg, dass es zumindest auch Golden Bachelorette jetzt auch geben wird. So. Also ja, das ist bestimmt auch angesichts des immer älter werdenden Fernsehpublikums bestimmt auch dahingehend ein bisschen so der Gedanke, aber grundsätzlich auch spannend. Ne? Also es kommt natürlich sehr stark auf die Auswahl an. Und ja, so ein Felix aus der ersten Staffel Mom, den sehe ich da.
Ja, warum nicht? Das habe ich nur wegen euch geguckt. Also das wäre ansonsten an mir vorbeigegangen.
Und hast du es bereut? Nein.
Nee, aber ich habe nur die erste Staffel gesehen.
Ja, aber, das reicht. Die erste war auch besser.
Ja,
die erste
war schon ein Highlight, ja.
Ja, absolut. Aber hast du auch mal Golden Bachelor, Bachelorette, so ausschnitteweise gesehen?
Ausschnitte habe ich davon gesehen, ja.
Ja. Ja, ich auch. Ist irgendwie weird teilweise von den Bildern und deswegen halt ganz spannend, so alte Menschen knutschen zu sehen, so. Das ist, ich glaube, das wird, ja. Also, es wird auf jeden Fall am Anfang für Aufmerksamkeit sorgen, glaube ich. Ob es dann das durchhält, so über die Wochen hinweg, das wird man dann sehen, aber ich glaube mal, die ersten zwei Folgen oder so, die werden schon spannend werden, weil viele Leute eben das noch überhaupt nicht so von den Bildern her gewohnt sind, dass sich alte Menschen küssen können und so.
Bin ich auch mal gespannt, wobei es in Amerika ja ein ganz anderes Level ist, die heiraten ja dann auch und
ja.
Ich glaube, die Hochzeit wurde da auch richtig ausgeschlachtet in den Medien. Die sind wohl auch ziemlich beliebt und da hat es ganz schön eingeschlagen, also bin ich gespannt, wie das in Deutschland funktionieren wird.
Ich hoffe aber, sie machen irgendwie nicht den Fehler, dass sie den Bachelor so, dass der zwar über 60 ist, aber so unfassbar jung aussieht. Ich hoffe, der ist schon altersentsprechend dann auch so von seinem Auftreten und Aussehen so.
Ja.
Also, die Bachelors ist zu Ende, Golden Bachelor kommt und ja, jetzt reden wir noch über eine große neue Reality-Show und wirklich groß mit Großbuchstaben und wirklich groß auch im Hinblick auf das TeilnehmerInnenfeld, weil es unfassbar viele Leute sind, nämlich genau 50 und deswegen heißt die Show auch The 50. The 50 ist neu bei Amazon, ist glaube ich ein Format aus Frankreich, wenn mich nicht alles täuscht und ja, ist jetzt gestartet in der Woche, kommt ja in so Vierer-Chunks, also jetzt am Montag kamen 4 Folgen. Meinen nächsten Montag kommt dann auch wieder 4 oder irgendwie, ich weiß nicht, Freitag oder irgendwie auf jeden Fall gestaffelt nach 4er-Blocks und wir haben, ich habe die ersten 3 gesehen, du hast die ersten 4 gesehen, alle ja gesehen, gell? Ja.
Ja, also wir haben 50 Reality-Stars, teilweise aber auch so ein bisschen Personen aus TikTok, Instagram, gemischtes Teilnehmerfeld, angeblich die Creme de la Creme, wie es am Anfang vom Löwen, dem Game Master, gesagt wurde, würde ich jetzt mal bezweifeln bei 50 Personen. Ja, und die leben alle zusammen in einem Schloss und müssen oder können für ihre Follower, also nicht für sich selbst, eine Preissumme erspielen, gewinnen. Und diese Preissumme, die steht noch gar nicht so richtig fest. Das war mir von Anfang an nicht klar. Ich dachte, es geht um 50.000 Euro. Aber durch Spiele mit dem Fuchs können sie Geld verlieren oder auch dazu gewinnen.
Genau, also das ist jetzt für die, also die Tiere werden jetzt die meisten verwirren,
Ja,
weil
sorry.
ich habe das auch nicht richtig, nee, ich habe das auch nicht richtig gewusst oder so und ich habe es bis heute nicht so richtig gecheckt, also was ist so die Lore überhaupt da in diesem Format? Also warum sind es Tiere eigentlich? Also
Ja.
es gibt den Löwen, der ist der Chef so und der ist auch die Off-Stimme quasi und es sieht optisch alles so ein bisschen Masked Singer-mäßig aus, wenn man sich das so. Auch so von der Art und Weise, wie es gedreht ist, sieht so ein bisschen Masked Singer aus. Es ist ja auch Endemol plus Rainer Laux, die das ja auch herstellen. Also die Promi Big Brother Leute und Endemol ja auch für Masked Singer verantwortlich. Also das merkt man auch so ein bisschen. Auch übrigens anhand der Auswahl der Leute, sehr viel Promi Big Brother Prominenz auch am Start. Wie gesagt, diese Tiernummer habe ich überhaupt noch, bis heute noch nicht, ich kann es auch nicht richtig erklären, warum jetzt der Fuchs dann derjenige ist, der dann immer in diesen Spielen antritt, wo man dann wieder mehr für den Jackpot erspielen kann und so. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Würde mich interessieren, falls es jemand checkt, also falls es irgendein Märchen gibt, auf das das alles irgendwie Bezug nimmt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ist der Löwe der Spielleiter, der dann immer so, ja, wie gesagt, auch im Off-Text durch das Ganze führt und so gehässige Kommentare abgibt und so. Da wird auch so versucht, so, dass er zu einzelnen Menschen so eine spezielle Beziehung hat oder so. Ne, dann ist er zu manchen gemein, zu manchen weiß ich auch nicht. Aber bei 50 ist es, und das ist mit das größte Manko, kann ich gleich spoilern, dass man bei 50 sowieso das Problem hat, natürlich, dass man einzelne Geschichten von einzelnen Leuten erzählt. Also das ist halt fast unmöglich, vor allem jetzt in den ersten 4 Folgen, wo es wirklich noch sehr, sehr viele sind, ne? Also genau, du hast schon gesagt, TeilnehmerInnen müssen wir jetzt nicht natürlich alle 50 vorlesen, aber nur mal, damit man weiß, um was es hier geht zum Beispiel. Die wohnen ja in einem großen Schloss in Frankreich. Da hat man geschafft, wirklich alle 50 Leute hinzufahren. Das muss schon mal ein Heidengeld gekostet haben. Und dann gibt es irgendwann natürlich die klassische Zimmerauswahl. Da hat mein Herz oder mein Kopf ist da schon leicht implodiert bei dem Gedanken, dass dann ein Zimmer wirklich besteht aus allen Reality Boys, die man sich so vorstellen kann. Also es ist Yasin dabei, es ist Paco dabei, es ist Serkan dabei, es ist Max von Make Love Fake Love dabei, es ist Diogo dabei. Also es sind wirklich alle Menschen, die man sich vorstellt, also vor allem diese Reality Boys, das war halt so
Ja.
wirklich, weil die halt einfach so auch so eine Gruppe sind und die sind halt alle in einem Raum und das, also die übernachten alle in einem Jugendherbergeraum quasi in so Hochbetten und da muss man wirklich sagen, das auf einen Schlag zu sehen, war es schon mal wert, das sich anzuschauen, aber das ist halt dann halt ein Moment von 4 Folgen. Da fängt für mich das Schwierige an. Wie ging es dir? Wie bist du durch die 4 Folgen da gekommen?
Mir ging es ähnlich. Also ich hatte mich eigentlich schon gefreut. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, wenn man die meisten Personen kennt und auch die Formate schon gesehen hat. Ansonsten blickt man, glaube ich, überhaupt nicht durch, was so die einzelnen Verbindungen angeht. Mich hat es einfach überfordert, weil es gibt, glaube ich, genügend Geschichten, die man erzählen kann, aber ist halt einfach in der kurzen Zeit und bei so vielen Menschen einfach irgendwie nicht möglich, da eine schöne Story aufzubauen, weil es einfach viel zu viele Storys sind. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn ein paar Leute rausgeflogen sind. Aber bisher überfordert es mich ein bisschen.
Also wirklich, was du sagst, kann ich nur bestätigen. Also vor allem für Leute, die das, weiß ich nicht, die jetzt bei Amazon irgendwie abonniert sind so und einfach mal reinschauen. Also wie soll das funktionieren? Also das war ja eine der größten Fragen, die ich hatte. Wie viel Vorwissen setzen die voraus? So, ne? Weil RTL Plus kann halt immer den einfachen Trick machen. Ja, RTL Plus kann es wurscht sein. So, wir haben den Kosmos an Reality einfach uns selbst erschaffen. Also wenn man mal bei RTL Plus drin ist in dieser Reality-Welt, dann weiß man alles, dann kennt man alles, dann ist man da im Lore wieder drin, so dann weiß man, woher die Leute kommen, mit wem sie zusammen waren, mit wem sie was hatten oder alles Mögliche. The 50, jetzt erste Reality-Show auf Amazon, wie viel setzt man da voraus? Ich glaube auch wirklich, dass es unfassbar schwer ist, so eine neue Reality-Show in einem neuen Kosmos zu machen. Ich meine, zum Beispiel Too Hard to Handle Germany, die haben zum Beispiel ja überhaupt nicht auf bekannte Leute gesetzt, was, glaube ich, gut war. was dann aus anderen Gründen wahrscheinlich dann irgendwie nicht so spannend war, aber ja, das ist wahrscheinlich der normalste Weg, aber die nehmen halt hier mit Ansage halt Reality-Stars, die man woanders erkennt, und dann aber Sachen immer so anzureißen, ne? Also dann zum Beispiel, Diogo und Vanessa treffen aufeinander und es wird so für 10 Sekunden angeteased, wirklich, die waren mal zusammen, schauen sich einmal komisch an und das wird dann nie wieder erwähnt danach. Es ist aber überhaupt gar kein Thema, also wenn es halt weitererzählt würde, okay, wenn es irgendeine Relevanz hätte für das Spiel, okay, aber es wird halt mal so gesagt, die Insider wissen es, die Leute, die diese Menschen noch nie gesehen haben, denen könnte es ja völlig wurscht sein, was mit den beiden ist, die sind ja auch gar keine großen Faktoren im Spiel oder so. Und ja, und das hast du halt dann mal 10. Also dann sind halt wirklich die Geschichten, die in dieser Sendung passieren, noch die interessantesten. Folge 2, Yasin und Jenny Elvers zum Beispiel. So absurd es ist, aber trotzdem ist das dann auch spannender, weil halt wirklich sich da was im Format am Entstehen ist. Und das beste Beispiel ist wahrscheinlich Erik und Dani Büchner in Folge 1, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wer da kein Promi-Büßen gesehen hat und auch Erik Sindermann nicht kennt, der versteht ja gar nichts. Also der muss ja denken, in welcher Sendung bin ich hier gelandet? Also schwierig. Der Einstieg war schwierig.
Bei Erik muss man auch sagen, ne, der ist ja immer so, auch wenn man ihn kennt, dann legt er auf einmal so los und kommt aus dem absoluten Nichts und ist dann so auf 180 und natürlich auch geactet hoch 100. Das ist ja so ein bisschen so sein Ding, dass er ständig diese mega peinliche ich mache Stressrichtung geht, aber hier, wie du sagst, wenn man ihn nicht kennt, dann ist man ja, ich weiß überhaupt nicht, was das für ein Typ ist, also was soll denn das, dass der da, der kommt da rein mit seinem Geldscheinanzug und dann
den kennen wir ja auch schon, den Anzug. Einmal,
den kennen wir auch schon, genau. Und dann geht er auf einmal auf Dani Büchner los, beschimpft sie und sagt, du schuldest mir 50.000 Euro. Und man denkt sich so, hä? Also ich habe auch Promi-Büßen größtenteils übersprungen. Also ich habe auch einige Sachen gesehen und weiß einige Sachen. Weiß auch, dass die beiden Stress hatten. Aber ich hätte es nicht sagen können, ist dieser Stress noch seit Promi-Big Brother oder ist da irgendwie, also selbst ich war ein bisschen verwirrt, woher das Ganze kommt. Und das ist halt auch kein gutes Zeichen. Man denkt halt, okay, einer macht sich komplett unbeliebt, wird dann sofort im ersten Game dann zählt er zu den Verlierern. Dadurch konnte er dann sofort rausgeschmissen werden. Okay, aber woher jetzt dieser Streit und mit den 50.000 oder so, das hat ja absolut niemand gecheckt.
Nee.
Ja. Oder auch, ja, das erzählen sie dann irgendwann schon, dass zum Beispiel hier Jasmin und Gary dann ja zusammen sind. Das wird dann auch erst in Folge 3 kommt es irgendwann vor. Oder dass Eva und Chris jetzt wieder aufeinandertreffen und wieder gut sind so auf einmal. Ja. Das ist alles, wird so angerissen. Man weiß, also wir wissen es so, aber ich stelle mir für Leute, die halt neu dazu kommen, das super schwer vor. Naja, aber größtenteils geht es ja hier auch um Spiele. Ne? Es gibt sehr viele Arten von Spielen. Es gibt, also das Größte sind die sogenannten Arena-Spiele. Ne? Das findet dann wie bei, also das ist ja ganz klar, dass es sich ein bisschen auf Squid Game alles bezieht, so das Ganze. Das findet dann in so einer großen Arena statt. Und da treten dann wirklich alle 50 jetzt mal in Folge 1 zum Beispiel an. Und in Folge 1 ist das Spiel, das quasi in der Mitte diese Arena, was eben so ein großes Quadrat ist quasi. Und in diesem Quadrat sind noch weitere kleine Quadrate und da müssen sich die ganzen 50 Leute reinstellen. Und an den 4 Ecken dieses Quadrats stehen dann auf so einem Turm jeweils Tiere und werfen mit Tennisbällen auf die Promis. Und wer von einem Tennisball getroffen wird, der ist quasi raus. So, und da werden 15 Leute dann am Ende getroffen und diese Leute sind dann die Verlierer. Und diese Verlierer sind dann quasi nominiert und dann müssen die Gewinner entscheiden, wer von den 15 Leuten jetzt rausfliegt. Das sind in der ersten Entscheidung 10 Leute. Also von den 15 Leuten fliegen dann 10 raus. So, aber erstmal zu den Spielen. Du hast bisher, also wir haben bisher von den großen Arena-Spielen, glaube ich, 2 gesehen, ne, in den 4 Folgen jetzt oder 3. Das eine mit dem Freeze, wo man so freezen muss beim Tanzen. So, ich glaube, und dann noch das Balance-Spiel. Aber war es ein Arena-Spiel? Ich glaube schon, ne?
Ja, Arena. Jetzt in der neuesten Folge mussten sie quasi noch mal von schwarz auf rot hüpfen. Also die Spiele begeistern mich jetzt auch nicht so richtig.
Ja.
Sendung, wie du vorhin schon gesagt hast, bestimmt mega teuer. Dafür die Spiele eben jetzt nicht unbedingt. Ist natürlich auch mega schwer, was zu spielen mit 50 Personen. Aber das ist für mich jetzt ein großes Manko an der Sendung, die Spiele, die ich jetzt nicht unbedingt interessant finde.
Es hat was von Promi Big Brother mit doppelt so viel Budget irgendwie. Also wirklich die Spiele, da merkt man ganz klar den Einfluss. Also ich weiß nicht, wie es im Original war. Vielleicht sind es exakt dieselben Spiele, dann tut man dem Ganzen jetzt Unrecht. Aber man merkt, also finde ich, den Einfluss von der Promi Big Brother Redaktion hier, weil das halt durch alle Spiele sich zieht. Also es gibt dann noch eben diese Entscheidungsspiele zwischen dem Fuchs, der dann wirklich, der Fuchs geht so einmal durchs Haus und zieht sich so einen der Bewohner raus und der tritt dann gegen den Fuchs an und da geht es dann eben darum, also wenn der Fuchs gewinnt, dann minimiert sich der Jackpot und wenn der Kandidat gewinnt, die Kandidatin, dann wird der Jackpot mehr. So. Und in Folge 2 oder 1 greift sich der Fuchs dann Ehrenmannrius, der von TikTok ja ist, und greift sich den so raus und der muss dann eben antreten für alle. Also er kämpft dann quasi, das wird auch übertragen für alle, glaube ich, oder? Ich glaube schon, ne? Das wird übertragen.
Und nee, die sehen am Ende nur dann, ob die Gewinnsumme nach unten geht oder nach oben geht. Dann sieht das Spiel nicht.
Stimmt. Genau, und dann tritt er an und das Spiel, um was es da geht, das zweite Fuchsspiel war ja das mit diesen, wo Pauline antreten musste, war das mit den Kugeln. Was war das erste nochmal?
Deine Mutter hieß es. Das war eigentlich das Einzige, wo ich auch mal lachen musste. Die Muttern rausdrehen mit Ehrenmann Rius.
Ah ja, stimmt. Die Muttern rausdrehen. Ja, genau, also ein typisches Schlag-den-Rab-Spiel eigentlich, wo man so schneller sein musste als der andere. Und ja, ich weiß nicht, wer der Fuchs ist. Also er ist auf jeden Fall kein talentierter Muttern-Rausdreher oder irgendwie. Das ist halt so ein random Dude. Also der ist jetzt nicht ultra talentiert in allem, so halt Schlag-den-Rab-mäßig, dass man denken müsste, okay, wer ist der Fuchs? Der macht ja alles richtig. Der ist ja unfassbar krass. Und ich dachte mir so, okay, das war jetzt nicht sonderlich krass, wie das jetzt Ehrenmannrius gemacht hat. Der hat halt schnell diese Muttern rausgedreht. Okay, aber wenn es so leicht ist, den Fuchs zu schlagen, dann frage ich mich, warum der Fuchs überhaupt so ein Riesending ist. Also, keine Ahnung, der wurde in Folge 2 schon, als das Spiel eben gespielt wurde, schon komplett demystifiziert irgendwie, weil der überhaupt nicht schwer zu schlagen ist, der Typ.
Komplett, komplett. Auch in der 4. Folge, wenn du dir die anschaust, spielt er gegen Matthias und ja.
Es ist schon interessant, 50 Leute in einem Spiel mal antreten zu sehen, aber das hast du halt auch nach 5 Minuten dann irgendwann gesehen. Und dann dauert es halt auch, bis 15 Leute mal mit dem Tennisball abgeworfen sind. Es dauert halt auch seine 12, 13, 14, 15 Minuten. Und das und gerade in Folge 3, ehrlich gesagt, mit diesem Freeze-Spiel, was unfassbar lange sich hingezogen hat, finde ich. Weil das ist ja dann auch langweilig anzuschauen, wenn du halt die 6. Runde dann siehst, wie irgendwelche Leute tanzen so und dann auf einmal eben die Musik aufhört. Und dann muss man sich halt, darf man sich nicht bewegen. Und ja, das passiert halt 6, 7 Mal. Und du denkst so, okay, ja, habe ich jetzt gesehen. Und das ist jetzt nicht das spannendste Spiel von allen. Also es hat schon echt seine Längen auch. Also die Folgen sind alle so 40 Minuten lang übrigens. Mhm. Und das, ja, klingt erstmal wenig, wenn man es halt im Vergleich mit anderen Formaten sieht. Aber es zieht sich krass, ne?
Ja, fand ich auch.
Von den Promis, ne? Mhm. Also gibt es irgendjemanden, der für dich schon jetzt irgendwie so rausragt? Also ich glaube schon, dass Yassi so das mal wieder sehr gut macht, dass er damit der präsenteste ist von allen, ne?
Ja, auf jeden Fall Yassin, aber auf der anderen Seite auch Julia, würde ich sagen. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass so zwei Lager entstehen. Einmal eher diese Jüngeren aus der Ex on the Beach Bubble rund um Yassin, Paco und Co. Und dann einmal die Reality-Stars, die, glaube ich, auch wirklich denken, sie sind die Elite, Matthias, Julia, Sam, genau. für die interessiere ich mich natürlich ein bisschen mehr für diese Gruppe. Und man merkt eben auch schon ein bisschen, dass Julia versucht zu taktieren. Und ich bin ehrlich sogar ein bisschen überrascht, wie die anderen sich da auch so beeinflussen lassen und wie schnell sie dann auch sich einigen können, wen sie da safen.
Das Spannendste an der Sendung sind die Abstimmungen eigentlich und das Absprachentreffen, wer jetzt rausfliegt oder fliegen soll und wer nicht. Also es gibt dann eben die 15 Nominierten jetzt im Fall in den ersten 2 Folgen. Und dann gibt es eben wie so eine Bundestagsabstimmung quasi, wo dann jeder Reality-Star, der eben gewonnen hat im Spiel, darf seine 5 Kreuze, glaube ich, machen. Ne? Also man hat 5 Stimmen, wen man quasi safen darf. Die Leute mit den wenigsten Stimmen fliegen raus. So, und dann wird aber leider viel zu kurz gezeigt, wie diese Absprachen sind, weil das ist ja das Spannende. Aber da sieht man dann irgendwie, weiß nicht, 5 Minuten lang, wie eben Julia Siegel dann mal irgendwie sagt, ja, wir müssen den einen TikToker drin behalten und so, müssen da alles tun, damit das irgendwie klappt. Ich würde halt gern wissen, am Ende wird ja dann immer verraten, okay, eine Stimme für und die fliegt dann raus. Wer war denn die eine Stimme oder so? Also wir machen doch hier keine anonyme Wahl, das ist doch in der Reality-Show, ist doch für, also das ist doch das Interessantere daran, als wie, ja, Person X fliegt jetzt raus, ist jetzt raus und so. Aber wie sind denn jetzt wirklich überhaupt die Stimmen und die Mehrheiten zustande gekommen? Das würde mich ja viel mehr interessieren.
Ja, mich auch. Und ich glaube, da haben sie einfach ein großes Problem, weil sie nicht wissen, wie sie das derzeit aufbereiten sollen, sodass wir es auch verstehen. Und das ist so ein bisschen meine kleine Hoffnung, dass wenn weniger Teilnehmer drin sind, dass wir davon mehr sehen, die Spiele ein bisschen in den Hintergrund rücken und wir so ein bisschen das Taktieren sehen. Weil ich hatte ja gesagt, ich liebe Taktieren.
Ja, ich glaube halt, dass sie sich grundsätzlich mit dem Format Namen und mit dem Format The 50, es müssen viele sein, halt absolut keinen Gefallen tun, weil du bist am Anfang verwirrt, du kannst keine Story gut erzählen, du kannst eben diese Abstimmungen nicht so richtig gut dokumentieren und zeigen. So, und ich sehe es wie du, eigentlich das Format macht mehr Sinn mit weniger Leuten und dann ist es halt nicht mehr der 50. Also ich glaube, das ist irgendwie so typisch mal wieder, so man will was Neues machen und man will jetzt mal einen draufsetzen und Amazon, wir haben ein Megabudget und wir müssen da 50 Leute hin. Das Spannendere wäre, wenn man es einfach kleiner macht und halt so, wie es bisher eigentlich schon war, bloß halt mit dem Budget, okay, dann machst du ein bisschen bessere Spiele, ne? Du sparst dir bei 30 Leuten die Gage, machst dafür bessere Spiele und dann hast du schon ein Format, was irgendwie in eine okay Richtung geht, weil das grundsätzlich mit diesen Abstimmungen und man muss so wirklich demokratisch voten und man hat mehrere Stimmen und so, könnte eigentlich ganz spannend sein, aber so wie es jetzt gerade ist oder vielleicht jetzt noch ist, ist es einfach nicht so geil.
Ja, also momentan hat es nicht so die Daseinsberechtigung, würde ich sagen. Also ja. Ich guck's trotzdem weiter.
Ich auch, also ich glaube auch, weil mich schon interessiert, wie das dann eben mit weniger Leuten abgeht und so einzelne Storylines, wie gesagt, wie geht Yasin und Jenny A was weiter und ich finde auch tatsächlich die ganzen TikTok-Leute, vor allem Ehren Manrius, also macht da irgendwie auch eine ganz okay Figur so in dem Ganzen. Leider sind halt, das ist halt auch das Ding, dass halt leider wieder mal früh Leute rausfallen, die eigentlich ja viel versprechen, ne? Also jetzt Spoiler, haben wir eh schon die ganze Zeit gespoilert, aber macht nichts. Georgina zum Beispiel, geil, dass sie mal wieder irgendwo war, fliegt halt nach einer Folge raus, so. Und auch andere Leute, ne? Also
Giselle,
genau, Manni Ludolf. Na klar, wenn du halt 10 von den Reality Boys einlädst, die werden sich gegenseitig die Stimmen zuschustern so und die werden auch lange drin bleiben, weil die halt einfach von Beginn an, und das konnte man doch vorahnen, also es ist jetzt nicht so, du musst halt auch ein bisschen mitdenken beim Cast. Ich weiß nicht, ob Max sein musste, ich weiß nicht, ob Diogo noch sein musste. So ist doch klar, dass die in ihrer Bubble halt die Stimmen vergeben. So.
Ja.
Und dass die noch gut in den Spielen sind, weil sie halt sportlich sind, ist jetzt auch keine Überraschung. Dass es jemand aus dem Kreis am Ende wird, ist jetzt aus meiner Sicht nicht unwahrscheinlich. So. Naja, mal wieder beweist sich aber, dass zum Beispiel Matthias sehr beliebt ist, dass auch ein Tobi Wegener natürlich und Menderes ist auch wieder hier. Also so die Klassiker, die immer irgendwie ganz gut ankommen, die kommen auch hier wieder gut an und so. Und dann hat man halt wieder dieselben Nasen da sitzen. Also ich weiß nicht, ich route fast so ein bisschen natürlich einerseits für Julia, aber andererseits natürlich für so Newcomer eher, ne? Also eher für so einen Ehren Manrius bin ich dann eher noch, als wenn es jetzt zum 12. Mal Serkan gewinnt am Ende.
Ja, also Serkan bitte nicht. ja, ich weiß auch nicht, woher die ganzen Stimmen für Nico Schwanz kamen. Das fand ich auch irgendwie super weird.
Naja, es ist ja zumindest mit Julia und Matthias die halbe Hochzeitsgesellschaft schon da.
Ja, ja.
Hubert und Matthias die Hochzeit. Aber ich war überhaupt überrascht von Nico, wie er gerade aussieht. Also Nico, das war ja fast so wie so eine spirituelle Erscheinung, fast schon hatte ich da irgendwie. Ne? Also er könnte auch eine Sekte gründen oder sowas.
Ja.
Das war unsere Besprechung zu The 50. Mhm. Ich bleibe jetzt auch mal dran, aber es zieht sich schon echt und deswegen. Ja, es muss schnell besser werden, finde ich. Also, ob ich dem Ganzen jetzt noch 8 Folgen gebe oder 4, das ist jetzt schon die Frage. So. Also 8, habe ich ein bisschen Angst jetzt schon davor. Naja, auf jeden Fall, das war The 50. Wir können in der Woche nicht so wahnsinnig viel über die Ochsenknechts sagen, weil die Folge relativ boring war. Also, die Ochsenknechts sind weiter im Urlaub, sind gestartet, haben gefeiert, aber so groß ist noch nichts passiert. Die Kackwurst, die gibt es nächste Woche wahrscheinlich oder übernächste Woche. Ja. Das wird dann nochmal spannend. Der Prank Call bei Jimmy war auch noch nicht diese Woche. Im Prinzip waren sie feiern und Cheyenne ist so ein bisschen genervt von Natascha. Naja.
Von allem, von allem.
Von allem, genau. Ja.
Sie will feiern.
Genau. Bei Big Brother gab es den ersten Exit. Können wir aber gerne auch wann anders weiter drüber sprechen, wenn dann auch vor allem jemand da ist, der auch Big Brother geschaut hat. Du bist bisher noch nicht so richtig reingekommen, ne, in diese.
Den Exit habe ich gesehen tatsächlich und ja, fand es jetzt gar nicht so uninteressant. Vielleicht bleibe ich ein bisschen dran bei Big Brother.
Also ich habe bisher alle Folgen geschaut und schaue es auch gerne. Die Tageszusammenfassungen sind mit einer halben Stunde und keine Werbung, wenn du Joint Plus hast, ja auch irgendwie relativ kurzweilig. Also ich schaue es immer ganz gerne. Mhm. Aber ich habe echt Probleme so mit Leuten zu rooten bisher. Also so richtig sympathische Leute sind gar nicht so sehr dabei. Und so taktisch ist es bisher eben auch noch nicht so spannend. So, weil jetzt der Größte, also mit Kevin auch einer fast rausgeflogen wäre, der so ein bisschen halt Stimmung gerade macht und auch ein bisschen halt dagegen geht gegen viele. Wenn der jetzt rausgeflogen wäre, dann hätte man sehr schnell irgendwie aus meiner Sicht so die Luft rausgelassen und hätte man erst wieder mal 1-2 Wochen gebraucht, wahrscheinlich bis da irgendwie was Neues entsteht. Ja, und jetzt ist so ein bisschen mit Sandro und Kevin, da ist so ein bisschen was in der Luft so die ganze Zeit, überhaupt Sandro gegen alle mittlerweile. Also geht, glaube ich, ganz gut weiter, aber so SympathieträgerInnen habe ich bisher noch nicht so richtig, weil selbst so eine Sierra, die dann ja sehr sympathische Szenen hat und ja, die auch krass in so Diskussionen verwickelt wurde, auch mit Sandro zum Beispiel, ganz, ganz fürchterlich, aber die hat dann andere Szenen, wo sie so unfassbar unsympathisch ist und so. Dann hat man da immer so Probleme, so ein bisschen Partei zu ergreifen. Aber naja, vielleicht geht es besser weiter in den nächsten Tagen. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Ja, dann zu den News. Und wir haben einige in dieser Woche. Ja, du bist ein Riesenfan von Survivor. Dann bist du natürlich auch ein großer Fan von Die Verräter.
Na klar.
Und, na klar, genau. Und da gab es die große News in dieser Woche, dass es war ja im Prinzip schon klar, dass es weitergeht. Jetzt wurde es offiziell bestätigt und jetzt hat aber DWDL noch hinzugeschoben, dass darüber nachgedacht wird zumindest, dass es nicht nur die eine RTL-Staffel gibt, sondern eine weitere Staffel in diesem Jahr auch kommen soll. Also 2 Staffeln Verräter in diesem Jahr noch. Und eine davon soll eventuell exklusiv für RTL Plus erscheinen, was dann für DWDL Grund zur Spekulation war, dass die RTL Plus-Staffel dann eventuell halt anders sein könnte, was das Teilnehmerinnenfeld angeht. Also, dass man da dann eben auf die typischen RTL Plus-Leute setzen könnte. Was ich hoffe, dass man da auf Normalos setzen könnte, ne? Das wäre natürlich wesentlich geiler, finde ich zumindest.
Ich dachte, das wäre jetzt dein Teaser, dass du dich beworben hast für eine Normalos-Staffel.
Ja, nee, also wenn das, also wenn da irgendwann mal gecastet wird, dann hätte ich, also dann könnte ich mich da nicht zurückhalten, glaube ich. Also bei Big Brother war es jetzt wirklich so, dass ich auch das halt überlegt habe. Wirklich? Aber das ist einfach, ja. Also ich hatte die Bewerbungsseite, hatte ich schon in meinen Tabs die ganze Zeit offen so. Hatte es wirklich ohne Scheiß überlegt, aber ich hatte einfach wirklich keine Zeit. Also ich hatte halt schon Sachen jetzt geplant so, die einfach in den 100 Tagen passiert werden. Das war jetzt einfach deswegen nicht möglich. Aber Verräter, wenn die casten halt und dann im zweiten Halbjahr so, da könnte ich mir das schon grundsätzlich vorstellen. Das ist ja dann auch nur, weiß nicht, 1-2 Wochen Produktionszeit so. Das ginge dann schon.
Ja. Ja, wäre cool.
Ja. Aber ja, DWDL spekuliert halt, dass es halt wieder Promis wären und halt dann eher die Reality-Stars, denke ich jetzt mal. Könnte ich drauf verzichten. Also ich weiß nicht, ob ich eine Vanessa Mariposa als Verräterin sehen will.
Nee. Also ich schaue ja gerne Trash, aber alles, was mit meinen Strategiespielen zu tun hat, da möchte ich eigentlich die Reality-Stars nicht sehen.
Ja.
Das amerikanische Traitor rekrutiert vor allen Dingen auch Survivor, daher gefällt mir das natürlich besonders gut. aber das ist eben halt dann auch strategisch und da macht es Sinn und Reality-Stars machen da für mich keinen Sinn.
Weißt du, was ich über das amerikanische Traitors rausgefunden habe oder was ich letztens gelesen habe, vielleicht kennst du das schon, aber ich habe gelesen, dass der Host, wie heißt er nochmal?
Ich habe ihn vor Augen, wie er aussieht, aber ich komme nicht auf den Namen. Ja, wir haben
ihn alle vor Augen. Ist ein Schauspieler, ja, spielt in ganz vielen Serien mit. Also so wurde es wirklich gesagt, dass die Auswahl, wer Verräter wird, tatsächlich von ihm in dem Moment, also in dem Schulterklopfen-Moment entsteht. Es gibt natürlich davor schon eine Beratung und so, aber wirklich, er hat die letzte Auswahlgewalt und auch die Gespräche, die der Host mit den Leuten führt, was ja auch immer so gezeigt wird, dass das auch einen großen Einfluss tatsächlich auf die Auswahl der VerräterInnen hat. Also das hätte ich niemals gedacht, dass das so spontan ist, aber es war wirklich eine Producerin der Show, die das wirklich so gesagt hat, der wählt das letzte, also sie hat jetzt wirklich die letzte Entscheidungsgewalt, wer das da am Ende wird. Also hätte ich im Leben nicht gedacht.
Ja, cool. Ob Sonja Zietlow da auch ein bisschen mit entscheiden durfte?
Ja, ich hoffe es irgendwie, aber es macht jetzt auch nicht den Riesenunterschied, aber ich fand es dahingehend einfach nur krass so. Aber eine passende Meldung noch dazu. Ein Star der ersten Verräterstaffel war natürlich Ulrike von der Gröben. Mhm. Die hört jetzt ja auf mit Peter Glöppel. Müssen wir einfach ganz kurz durchsagen. Peter Glöppel und Ulrike von der Gröben machen es noch ein paar Monate und dann ist Schluss tatsächlich. Das war sehr überraschend irgendwie, weil so uralt sind die jetzt auch noch nicht, ne? Also und vor allem, um da bisher da Nachrichten vorzulesen, weiß ich nicht, hätten sie schon noch durchhalten können. Und Ulrike von der Gröben war ja schon bei Let's Dance. Was soll denn jetzt noch kommen?
Ja.
Dann hat in dieser Woche auch Netflix seine Neuigkeiten bekannt gegeben, also seine neuen Produktionen vorgestellt, seine neuen deutschen Produktionen vor allem. Also in Berlin gab es die große Veranstaltung mit ganz vielen InfluencerInnen, die auch dabei waren. Ja, und da hat man so gezeigt, was im nächsten Jahr bei Netflix Germany so abgeht und hat unter anderem angekündigt, dass es eine zweite Staffel von Too Hard to Handle Germany geben wird. Da ist die einzige Änderung, dass man die Produktionsfirma wechselt hin zu Seapoint, was dann eben die MacherInnen vom Sommerhaus sind. Was ja spannend ist, aber ich glaube nicht, dass sie da groß was anderes machen. Ich kann mir vorstellen, vom Casting eventuell, dass das ein bisschen besser sein könnte, weil, also ich habe Too Hard to Handle Germany die ersten paar Folgen gesehen und kann mich an gar keinen mehr erinnern, ehrlich gesagt. Hast du es geschaut?
Ja, ich habe es geschaut und eine Person, die da mitgemacht hat, ist ja jetzt auch bei The 50 dabei. Ich komme aber nicht auf ihren Namen. Aber ich bin auch generell von den Netflix-Produktionen, alles, was mit Trash-TV zu tun hat, kein Fan.
Ja.
Mir ist das irgendwie immer zu perfekt irgendwie ausgeleuchtet und
genau, unecht. Das, was ich auch mal sage.
Ja.
Also ich mag diesen Stil einfach nicht, diesen amerikanischen, da gibt es auch Abstufungen, aber diesen amerikanischen Dating-Show-Vibe einfach. Also eben die Strategiespiele machen die schon sehr gut, weil das eben geil ist, wenn das so hochglanzproduziert ist, aber ich finde, Dating muss halt, man muss zumindest den Anschein haben, dass es irgendwie echt ist. Und wenn da halt zwei Leute in so einer perfekt ausgeleuchteten Kulisse mit unscharfem Hintergrund und tollen Farben und so weiter sitzen, dann ist es halt, was anderes. Dann nehme ich das denen noch weniger ab, als ich es sowieso schon tue. Und ja, Too Hard to Handle Germany war eben auch so. Und das wirkt alles so, als würde ich mir irgendwie eben halt eine Serie an. Da läuft es auch noch bei Netflix und da denkt man sich so, ja, ist es jetzt Fiction oder Reality? Vom Format Love is Blind war ich ja noch nie ein Fan. So, ich habe da immer Probleme damit gehabt. Und da wurde jetzt auch angekündigt, ich habe das schon vor ein paar Wochen gehört, weil ich irgendwie mal gehört habe, dass die jetzt casten. Und ja, jetzt ist es auch offiziell, Love is Blind Germany kommt im Herbst. So, ohne mich. Also ich habe jetzt schon gar keinen Bock drauf, weil ich habe das Format nie verstanden, was das zum erfolgreichsten Reality-Format bei Netflix macht. Keine Ahnung. Ich fand es nie gut, nie spannend. Jetzt kommt die deutsche Version. Aber was für uns beide auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, 23. April kommt es auch schon, Fight for Paradise. DWDL beschreibt es so, in dem von Bunny Jai Productions Germany produzierten Sozialexperiment muss sich eine Gruppe Fremder vom kargen Camp in eine traumhafte Villa kämpfen. Dabei gilt es, taktisch klug Beziehungen aufzubauen und die Gunst der Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen. Also es scheint wohl in die Richtung Sozialexperiment und Strategiespiel zu gehen, deswegen da sind wir mal eher gespannt, würde ich sagen.
Perfekt, ja, da bin ich dabei.
Wobei dieses vom kargen Camp in eine traumhafte Villa klingt gefährlich wie Reality Backpackers, ehrlich gesagt.
Ah, das habe ich leider auch nicht gesehen, aber
leider, ja. Ja, leider übersprungen. Das klingt vom Ding her interessant und es passt ja ein bisschen dazu. Netflix kommt ja dann immer sehr schnell, wenn irgendwas erfolgreich war. Damals zum Beispiel Masked Singer, dann kam direkt danach dieses, was ich sogar für die SZ damals rezitiert habe, wo dann irgendwelche Leute mit Masken sich so First Dates-mäßig gedatet haben. Oh. Sexy Beasts hieß es. Ja. Das kam dann sehr schnell und es klingt jetzt so ein bisschen wie eben Verräter jetzt halt auf Netflix getrimmt. Ja. So. Aber was ja schon seit einiger Zeit bekannt ist, haben wir auch mal gehabt, hat jetzt ein Startdatum, 25. Juni. Kommt die große Reality- bzw. Soap- bzw. Follow-Produktion Promi-Sendung, und zwar Kaulitz und Kaulitz, die Sendung über die Kaulitz-Brüder, die auf Schritt und Tritt verfolgt werden von Netflix. Und da bin ich sehr gespannt darauf natürlich.
Ja, das würde ich mir auch mal angucken. Ich mag ja auch die Ochsenknechts, von daher gucke ich auch gerne mal bei Tom und Bill rein, glaube ich.
Ja, also ich bin auch der Meinung, das muss den Ochsenknechtstest bestanden haben. Ja. Und ich hoffe, sie umgehen so ein paar Fehler, die die Ochsenknechts zu Beginn gemacht haben, dass man ja so auf ein paar inszenierte Konflikte so zurückgreifen kann. Ich habe mir letztens nochmal die erste Folge oder das Ende der ersten Folge von Ochsenknechts angeschaut. Und da ist es ja, es war ja damals so mit Jimmy Blue, der dann da irgendwie in diesem, also da haben sie den Geburtstag, glaube ich, von Natascha gefeiert. Mhm. Und da kam ja dann irgendwie die Steuerfahndung. Das war ja dann der Teaser von Folge 1 auf Folge 2, dass die Steuerfahndung dann an der Tür geklickelt hat, zwei Österreicher, und wollten dann irgendwie, ist Jimmy Blue Ochsenknecht da? So. Und dann war Natascha so ganz geschockt und so. Und Jimmy Blue hat auch mitgespielt, und was ist jetzt los? Werde ich jetzt irgendwie gesucht? Und dann hat er noch am Ende so in Folge 1 so in die Kamera gegrinst, und in Folge 2 war dann klar, okay, ist ein großer Prank. Ist ein großer Prank von Jimmy Blue gewesen. Und das war sehr billo. Also das war echt so, wollt ihr mich verarschen? So, also warum macht ihr das? Als das, ist ja kein, das hat ja nichts mit der echten Familie Ochsenknecht zu tun. Mm-mm. Das ist offensichtlich so, dass die Produktion dabei geholfen hat, eingeweiht war in das Ganze und jetzt irgendein Cliffhanger für Folge 1 gesucht war. Ja, aber es hat sich ja sehr gebessert bei den Ochsenknechts.
Ja, auf jeden Fall. Also die Dynamik im Urlaub gefällt mir schon besonders gut.
Ja, wobei jetzt dann langsam mal wieder passieren darf, ne? Irgendwann. Also Alltag ist schön, aber wir haben jetzt wirklich eine Folge gehabt bei den Ochsenknechts, wo es sehr stark darum ging, jetzt seit zwei Folgen eigentlich, dass Nino müde ist. Mhm. Das ist eigentlich sein Haupt-Character-Trait. Genau. Er ist müde, und Jimmy und Wilson ist auch ja unmotiviert und sitzt auch viel rum im Wohnzimmer. Cheyenne ist genervt und that's it. Und Natascha will was machen, Bärbel will was machen, aber und Jimmy ist nicht da. Also das ist gerade so der Stand. Naja, Kaulitz und Kaulitz, das wird auf jeden Fall abgehen. Also das wird auch sehr erfolgreich sein. Ich höre den Podcast selber nicht. Anni ist ein großer Fan von Kaulitz Hills, ne, von dem Podcast, wo es ja auch schon sehr stark um deren Leben hinter den Kulissen und so geht. Aber jetzt werden die halt nochmal wirklich hochglanz, nehme ich mal an, halt auf Schritt und Tritt verfolgt. Und ja, die haben ja wirklich auch ein sehr aufregendes Leben. Und diese ganze Nummer mit Bills angeblichen Affären und so, mit diversen halb prominenten Boys und so, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Dann Heidi Klum, wie groß ist sie überhaupt präsent in der Doku? Ich tippe eher mal, sie ist präsent, weil sie sich da nicht raushalten kann und will, glaube ich. Und ja, dann glaube ich, hat man allein deswegen schon so krasse Welten. Ne? Also die Deutschlandwelt, die LA-Welt und so. Also es wird schon, also es wird vom Realm des Ganzen schon echt groß werden, was das alles abdecken wird. Also sind wir mal gespannt auf Kaulitz und Kaulitz. Und was sie auch noch verraten haben, ist, dass ein ähnliches Projekt, aber also ich weiß nicht, ob in dem Ausmaß, aber für 2025 geplant ist mit Shirin David.
Oh, auch cool.
Das wurde dann so geschrieben, was bei ihr gerade so spannend ist, und da würde ich jetzt, also wenn das das Spannende ist, Duo mit Helene Fischer, dann dieser Streit mit Gottschalk, keine, also ich weiß nicht, ob du darüber 8 Folgen erzählen kannst. Also, was halt spannend ist, dass sie ihre erste Tour macht. Ne? Mhm. Sie macht ja zum ersten Mal live wirklich eine Tour. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz cool ist, Backstage mitzubekommen.
So. Ja.
Ja, ansonsten Netflix macht das übliche True Crime, eine Doku über Jack Unterweger, der ja so getan hat quasi, als wäre er jetzt ein resozialisierter Verbrecher und war danach Autor und so, hat aber heimlich weiter Leute gekillt. Mhm. Über den machen sie jetzt eine True Crime Doku, und Pinsner, German Hitman, wird auch eine Produktion sein über Auftragsmörder Werner Mucki Pinsner, der ja Auftragsmörder war und in der Polizeidienststelle Hamburg, glaube ich, irgendjemand hat umbringen lassen oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall, naja, das ist erwartungsgemäß. Ja, und von den Fiction-Sachen will ich gar nicht so viel sagen, außer dass es einen Film geben wird namens Brick, in dem Matthias Schweighöfer und seine Lebensgefährtin Frau Ruby O'Fee, ich weiß nicht, wie sie zueinander stehen, aber die spielen zusammen die Hauptrollen, und sie werden, also im Film, da geht es darum, dass sie in ihrer Wohnung auf einmal eingemauert werden.
Oh.
Ja.
Okay.
Ja. Es geht dann darum, wie sie die ganze Nachbarschaft, die anscheinend auch alle eingemauert sind, dann irgendwie daraus befreien oder sowas. So habe ich es zumindest verstanden.
Hört sich interessant an.
Ja gut, dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Danke an Shani vor allem, dass du dabei warst.
Ja, danke, dass ich die Wildcard sein durfte heute.
Ja, also jetzt, ich denke mal, ich komme jetzt nochmal auf dich gerne zurück, auch wenn nicht unbedingt alle gerade ausfallen oder irgendwie nichts von dem geguckt haben, dann komme ich auch wieder gerne auf dich zurück. Und gerade wenn wir hier in Sachen Strategieshows und so weiter am überlegen sind, dann natürlich bist du immer gerne eingeladen, aber auch bei allen anderen Sachen. Sag einfach Bescheid, wenn du wieder Lust hast. Also folg gerne Shani bei Instagram vielleicht?
Ja.
Wie kann man dich finden?
Shani der Gauner.
Shani der Gauner, genau. Toller Nickname, schon seit Jahren bewundere ich den. Deswegen folgt Shani der Gaunerin, aka Shani der Gauner. Dem Podcast könnt ihr natürlich folgen unter @fernsehen für alle bei Instagram oder bei Twitter oder X, Twitter in Klammern heute X, mir. Oder Dennis der Dödel oder auch bei Instagram geht es natürlich genauso. Oder man kann uns gerne 5 Sterne geben, falls ihr sagen wollt, Shani, komm gerne wieder, gerne 5 Sterne geben. Ich sage das auf jeden Fall, ich gehe sofort bei Podcast und Spotify rein, gebe 5 Sterne. Geht natürlich nicht, weil ich die schon vergeben habe, aber ich würde es tun, weil ich Shani sagen würde, dass sie gerne nochmal kommen soll. Ja. Also vielen Dank fürs Dabeisein, Shani.
Ja, danke dir.
Ja, nächste Woche dann alles weitere zu Big Brother. Wir gehen da wieder rein. Temptation Island geht los. Mal schauen, was da die neuen Normalos so können. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal den Fuchs im Muttern drehen besiegen. Bis dann. Ciao.
Ciao.